So, wir haben ja die letzten Male bei den Wortdiensten von mir zumindest uns immer mit dem Johannesevangelium beschäftigt. Und ja, ich denke schon, dass da auch eine ganze Menge Dinge dabei waren, die, wenn ihr euch erinnert, die ja uns als Leibesglieder des Christus ja, weiterhelfen, Glauben stärken und ja, Zuspruch geben. Und was auch wichtig ist, das Johannesevangelium ist ja das Evangelium vom Gottessohn und seine Göttlichkeit wird dort ja mehrfach betont. Wir werden das heute auch nochmal sehen. Und wenn ich so an die letzten drei Kapitel denke, die wir hier behandelt haben, dann gibt das einen recht interessanten Ablauf für den Zuspruch und für die Gewissheit, wie auch unser Thema heute heißt, die Schrift wird erfüllt, dass Gott sich in der Tat immer an das hält, was er vorgesehen hat. Und wir haben im Kapitel 16 ja schon mal gelernt, dass Jesus sagt, er hat den Kosmos besiegt. Und das Wichtige dabei wäre ja auch zu erwähnen, dass er auch gesagt hat, die an mich glauben oder die mit mir Verbindung haben, die mich als Gottessohn sehen, so wie die Schrift es sagt, haben den Kosmos auch besiegt. Ja? Oder die Welt steht ja meist in den Bibeln. Und nur, das ist ja nicht die Welt alleine, die wir unter Welt verstehen, sondern ich denke, wir erinnern uns noch, dass Kosmos nach der Schrift ja auch die Engel beinhaltet und wir wissen, dass auch es Geistesmächte gibt, die wir im Grunde auch in Christus schon besiegt haben. Er hat auch die bösen Geister oder die antigöttlichen oder christlichen Geister besiegt oder den Bösen. Und wenn wir ein Teil von Christus sind, dann gilt dieser Sieg auch uns. Es ist der Glaube, sagt Johannes, der diesen Sieg des Kosmos bestätigt, über den Kosmos. Und dann hat Jesus gebetet im Kapitel 17, das Gebet, was nochmal ganz dezidiert auch darauf einging, dass wir wesenseins sind mit Gott und Christus. Ich finde, das ist eigentlich das Größte, gell? In Johannes 17, 21 bis 23, wo wir diese Wesenseinheit vor Augen gemalt bekommen, vielleicht hier im Moment noch unvorstellbar, aber deswegen heißt es ja im Glauben, gell? Also wir dürfen das im Glauben erfassen, dass das so ist. Wenn du diesen Glauben geschenkt gekriegt hast, ja, dann fallen uns manche Dinge vielleicht etwas leichter oder die Probleme dieses Lebens werden etwas kleiner, gell? Obwohl ich mich gelegentlich auch immer aufrege. Ist halt so, wir sind immer noch Menschen, gell? Unsere Glaubensväter haben ja immer gesagt, wir sind noch beides, gell? Jetzt, und wenn der irdische Leib aufgelöst und weggenommen wird, nach Römer 8, 23, ja, dann sind wir am Ziel, gell? Aber jetzt eben jammern wir noch gelegentlich, gell? Und wenn du länger jung bist, ich will nicht sagen älter, gell? Länger jung, ich bin ja nicht mehr der Jüngste hier, gell? Sitzt noch jemand, der ist jünger, dann knacken auch die Knochen, gell, hier und da. Und wenn was runterfällt, denkst du, Mensch, ist das tief, gell, wenn dich da bücken musst. Und das sind alles so Dinge, die uns belasten, aber auch die dürfen wir im Glauben fassen. Das heißt, auch das Alter, und das sage ich mir jetzt, gell, vielleicht auch dir, das Alter hat seine Vorzüge und wir lernen auch im Alter was für unser Leben oder für die Zeit in Christus, wenn es um das Gericht geht. Ja, und beim letzten Mal haben wir dann über die Festnahme Jesu gesprochen, über seine Autorität, über alleine sein Wort, die Kohorte der Römer und der Knechte, der hohen Priester umgehauen hat. Gell? Das heißt, alleine die Äußerung von Jesu, ich bin, hat diesen Autoritätsschub gehabt. Und jetzt hat Jesus immer mehrfach, haben wir auch darüber gesprochen, von dieser Stunde geredet. Er hat immer gesagt, meine Stunde ist noch nicht da, sie ist noch nicht gekommen. Und jetzt am Ende, da hat er dann auch gebetet, in seinem Gebet im Kapitel 17, Vater, die Stunde ist gekommen. Jetzt war es soweit. Und auch daraus haben wir ja gelernt, dass auch für uns die Stunde, wenn sie denn gekommen ist, da ist oder eben auch nicht. Und mich rief vorgestern ein Bruder an aus Süddeutschland wir haben ab und zu auch Kontakt und der ist auch schwer angeschlagen an verschiedenen Sachen und der ist vor ein paar Wochen in der Küche einfach umgefallen. Gell? Seine Frau hat einen Schlag gehört und er war umgefallen, Herzstillstand. Und da sagt er zu mir, ich habe großes Glück gehabt, dass ich jetzt mit dir reden kann. Gell? Und ich will das jetzt nicht alles erzählen, aber da sagte er, meine Stunde war noch nicht gekommen, gell? Deswegen fiel mir das ein. Und da sagt er, wenn deine Stunde gekommen ist, dann ist es soweit und wenn nicht, dann nutzt auch der Herzstillstand nichts, weil deine Stunde noch nicht da ist. Gell? Und in dieser Gewissheit, denke ich, dürfen wir noch leben. Und jetzt, als Jesus festgenommen wurde, hat er ja dann gesagt, und das werden wir heute nochmal sehen bei Pilatus, dass er zu den Römern gesagt hat, und zu den Knechten, hohen Priester, jetzt ist die Autorität gekommen, die Autorität der Finsternis, jetzt ist eure Stunde da, gell? Also eure Stunde, mich festzunehmen. Wenn die nicht gekommen wäre, könntet ihr mich auch nicht festnehmen, heißt das doch im Umkehrschluss. Ja, und um zum heutigen Thema zu kommen, die Schrift wird erfüllt. Da finden wir hier jetzt in dieser Zeit zwischen der Verhaftung und der Stunde, in der er auf Golgatha umgebracht wurde, auch eine Reihe interessanter prophetischer Hinweise auf die Tatsache, dass Gott in der Tat seine Prophetie erfüllt. Also alles, was er vorhergesagt hat, wird sich erfüllen. Und wir haben bei Amos im Kapitel 3, Vers 7 ja den Hinweis, dass der Prophet sagt, denn nicht tut Yahweh, mein Herr, eine Sache, es sei denn, dass er sein Geheimnis enthüllte seinen Dienern und Propheten. Also wenn Gott das vorhat, sagt er das vorher. Finde ich interessant. Und wenn wir, ich bin gerade ich mache dieses Buch über Bibelthemen und jetzt habe ich das Thema Jesus Christus im Alten Testament. Da gibt es natürlich ganze Bücher drüber und jetzt müsste ich auch ein Buch extra schreiben. Ich will also aus jedem Bibelbuch 1, 2 oder 3 Beispiele das Wichtigste mal rausnehmen, sodass wir in den, ich glaube, 37 und 39 Büchern des Alten Testamentes in jedem findest du Jesus, gell? Weil er das ja auch gesagt hat. Und deswegen, wenn wir das Alte Testament lesen, und wir sehen auch hier bei den Pharisäern, Schriftgelehrten, den Theologen im ersten Jahrhundert, die das ja eigentlich kannten, sie hätten den Christus erkennen können, wenn sie nicht, ja, wie soll ich sagen, mit geistiger Blindheit geschlagen gewesen wären. Denn es gab ja Leute, die es erkannt haben. Es gab ja Leute, die das Alte Testament so gut kannten, dass sie wussten, dass Jesus der Christus ist, weil man ihn im Alten Testament erkennen kann. Also sein Weg von der Verhaftung hin auf Golgatha, die Geißelung, Verspottung, die Anfahlung, das Brechen der Beine oder Nichtbrechen, in die Seite stechen, das Begräbnis, alles steht im Alten Testament. Alles ist vorhergesagt. Und ich denke, das ist insofern interessant und wichtig, dass wir uns darauf verlassen können, dass logischerweise auch die anderen Prophezeiungen, die es noch gibt, die Endzeit betreffend, den Wechsel der Kosmen und so weiter, dass das sich auch alles genauso erfüllt. So, und deswegen möchte ich heute aus dem Johannes Kapitel 19 so ein paar Höhepunkte rausnehmen, die uns wieder da auch ein Stück weiterbringen. In den Versen 1 bis 3, ja, ich beziehe mich immer wieder mal auf Kapitel 19, wir werden nicht alle Verse lesen, nur die wichtigsten. Und die ersten drei will ich jetzt lesen, da heißt es, daher nahm dann Pilatus Jesus und geißelte ihn. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornengewächs und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein purpurnes Obergewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, wohl dir, o Regent der Juden, und sie gaben ihm Ohrfeigen. Also keine besondere Behandlung, gell? Und genau das, was hier passiert ist, haben die Propheten vorhergesagt. Ich denke nur in Sonderheit an Jesaja oder an die Psalmen. Und Jesaja 53 ist ja bekannt. wo der Leidensweg Jesu beschrieben wird, oder Psalm 22, der sogenannte Leidenspsalm. In Jesaja 53 wird im Grunde auf genau das, was Johannes hier schildert, bei oder nach der Verhaftung Jesu schon mal hingewiesen. Das heißt in Kapitel 53, Vers 3, bezüglich Jesu Prophetie: Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Obwohl das noch gar nicht passiert ist, gell? Das war Prophetie auf den Messias. Und der geht ja noch weiter hier und macht deutlich, was heilsgeschichtlich damit verbunden ist, wenn er sagt, der Prophet: Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Er war zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, also, das ist Heilsgeschichte pur. Gell? Ganz denken, das hat Paulus geschrieben. Und ich lese gleich noch was aus 2. Korinther 5. Oder wenn ich an Psalm 22 denke, Verse 7 und 8, da sagt der Psalmist prophetisch auf Jesus, als würde Jesus reden, gell? Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen und schütteln den Kopf nach Elberfeld. Ja, ich bin ein Wurm. Gell? Was ist mit dem Wurm? Ist auch oft unklar, weil heilsgeschichtlich Wurm, Geier und ähnliche Bezeichnungen, die wir für Jesus finden, machen ja deutlich, dass er Todeswesen in Leben verwandelt. Also was macht ein Wurm? Gell? Die Würmer fressen das gestorbene Fleisch, putzen die Knochen sauber sozusagen. Und genau das hat Jesus gemacht, hat den Tod verschlungen, ja, also Todeswesen in sich aufgenommen und ist in Leben verwandelt, weil der Wurm lebt, ja. Und so haben wir hier auch ein prophetisches Bild auf Christus. Und Paulus war das, einer derjenigen war, der wohl am schnellsten all diese heilsgeschichtlichen Zusammenhänge begriffen hat oder begreifen durfte, besser gesagt. Er schreibt ja in 2. Korinther 5, Vers 21 davon, indem er genau das, was der Jesaja hier im 53. Kapitel schon angedeutet hat, jetzt im Nachhinein, nachdem es passiert ist, bestätigt. Paulus sagt ja, denn der Verfehlung nicht kannte, nämlich Jesus, den hat Gott für uns zur Verfehlung gemacht, auf dass wir Gerechtigkeit Gottes würden, nicht aus uns, sondern er sagt, in ihm. Ja, also, das kannst du nur im Glauben fassen, gell? Also ein Ungläubiger sowieso nicht. Und diejenigen, die da im Zweifel sind, oder die Gerechten zumindest, wir waren ja früher alle gerecht, gell? Nach dem Motto, ich bin so gut, für mich muss keiner sterben, gell? Und hier sehen wir, dass in der Tat Gott in Christus die juristische Grundlage gelegt hat für seine Heilsgeschichte, indem er alle Verfehlungen auf sich gezogen hat. Und damit war sie, wie Johannes schon gesagt hat, der Täufer in Johannes 1 weggenommen. Er war der Retter des Kosmos, der die Verfehlung von dem Kosmos wegnimmt, aufhebt, und dann ist sie weg. Und es ist eigentlich unglaublich, unglaublich, wie Gott das gewirkt hat, vorhergesagt hat, umgesetzt hat. Und wir können das alles heute nachvollziehen, im Wort lesen, und das hätten die damals auch gekonnt, im ersten Jahrhundert, und vielen war es eben nicht gegeben. Und der Lukas, der hat ja, wie er selber sagt, nach Apostelgeschichte, ist allem genau nachgegangen, hat das alles aufgeschrieben, und er zitiert jetzt aus einer Rede des Apostels Paulus. Paulus war in Antiochien, in Pisidien, es gibt ja zwei Antiochien, Antiochien in Pisidien und in der Synagoge. Gell? Und Paulus geht in die Synagoge mit seinen Brüdern. Das war wohl noch ziemlich am Anfang auch seines Dienstes, weil später wollte man ihn ja da nicht mehr sehen. Und dort war das üblich, dass wenn Theologen kommen, Paulus war ja ein Theologe, und sitzen in der Synagoge, dass dann die auch was sagen dürfen. Das ist ähnlich wie heute in den Brüdergemeinden, das noch gemacht wird gelegentlich, dass da verschiedene Brüder, wenn ihnen gerade was einfällt, dann was sagen dürfen. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 13 davon, von diesem Besuch in der Synagoge von Paulus und wie er jetzt oder was er jetzt den Juden sagt. Gell? Also das musst du dir auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sitzt in der Kirche, gell? In der Kirche und sagt jetzt den Theologen seine Meinung. Und wo findest du das heute noch? Gell? Und es heißt hier in Apostelgeschichte 13, Vers 27, Paulus Rede, Originalton: Denn die in Jerusalem wohnen und ihre Obersten erfüllten vollständig als Unwissende in Bezug auf diesen, auf Jesus, auch die Stimmen der Propheten, die jeden Sabbat gelesen werden, indem sie ihn verurteilen. Also die Führer der Juden, die Theologen des ersten Jahrhunderts, gell? Ihr auch Synagogenvorsteher, ihr habt unwissend die Prophetie erfüllt, indem ihr den umgebracht habt. Und er sagt weiter, und nicht eine Ursache des Todes findend, Pilatus, gell, baten sie Pilatus, dass er beseitigt werde. Und als sie alles vollendet hatten, was ihnen betreffend geschrieben worden ist, nahmen sie ihn von dem Holz herab und legten ihn hinein in eine Gedächtniskruft. Das predigt nach Paulus in der Synagoge. Und sagt, ihr, also eure Obersten, gell, ihr Juden, habt ihn vor so und so vielen Jahren, ich weiß nicht, wann das genau gewesen ist hier, habt ihr den umgebracht. Gott wollte das so, ihr wart unwissend, aber ihr habt es gemacht, weil die Propheten das schon vorhergesagt haben, gell. Und das war, jetzt brauchst du dich nicht wundern, er hat ja noch mehr gesagt, dass man dann irgendwann gesagt hat, Paulus, geh weg, also hier hast du nichts verloren. Und das haben die einen oder anderen von uns ja auch schon erlebt, dass in gewissen Gemeinden du eben auch nicht alles sagen darfst, was geschrieben steht, weil man da irgendwie was dagegen hat. Also ich habe das schon mehrfach erlebt, das ist also kein Problem, gell? Dann geht man halt weg und geht woanders hin. Auf jeden Fall, und das ist wichtig für unser Thema, alle Schrift wird erfüllt, heißt es ja, dass hier Gott genau haarklein alle seine Prophezeiungen in Bezug auf Jesus erfüllt hat. Pilatus hat keinen Beschuldigungsgrund gefunden und trotzdem wurde Jesus auf Golgatha umgebracht. Und warum? Wir haben die Juden das begründet, die Obersten damals, der Pilatus, das werden wir dann auch sehen, ist immer hin und her gelaufen zwischen dem Prätorium und dem Hof, weil die Juden da nicht reingehen wollten. Und jetzt hat er gesagt, ich finde keinen Beschuldigungsgrund an ihn, ihr könnt ihn wieder mitnehmen. Und da schreien die Juden und sagen, Johannes 19, Vers 7, wir haben ein Gesetz und gemäß dem Gesetz schuldet er zu sterben, da er sich selbst zu Gottes Sohn machte. Und jetzt, das haben sie genau gewusst, das Alte Testament haben sie gekannt an dieser Stelle, dass das nicht, dass man das nicht machen darf. Und sie beziehen sich hier auf 3. Mose 24, Vers 16, lese ich gleich, nach Pleiderer, und zitieren dieses Alte Testaments Zeugnis, warum Jesus jetzt sterben muss. Und dort heißt es in 3. Mose 24, Vers 16, und wer ausdrücklich lästernd den Namen Jehovas nennt, schreibt Pleiderer, der wird getötet werden. Steinigend wird ihn steinigen die ganze Gemeinde. So wie der Fremdling, wie der Einheimische wegen seines lästernden Aussprechens des Namens wird er getötet werden. Also egal wer das ist, wer den Namen Gottes missbraucht, und ich erinnere an die letzten Wortdienst, da haben wir auch hier, habe ich aus dem Propheten vorgelesen, dass man den Namen gar nicht nennen durfte, gell? Hat Jesus auch nicht gemacht. Aber er hat ja immer dieses Ego in mir gebracht aus der Septuaginta. Und das zitieren Sie jetzt, diesen Teil des Gesetzes, der hat den Namen Gottes missbraucht, weil wir glauben nicht, dass der von Gott ist, wir glauben nicht, dass das der Messias ist, wir glauben nicht, dass er Göttlichkeit hat, er hat sich selber dazu gemacht, deswegen muss er sterben. Und das war der Teil des Gesetzes, des Religionsgesetzes. Und es ist interessant, dass die Religionsführer genau diesen Passagen hier erkannt haben, dass also Jesus das benutzt hat, um seine Göttlichkeit zu beweisen. Und heute haben wir das Problem, dass viele, obwohl sie die ganze Schrift haben, Altes und Neues Testament, nicht erkennen, dass Jesus Göttlichkeit hat oder von Gott ist wegen mir. Weil Luther hat ja gesagt, wie hat er gesagt, ganzer Mensch und ganzer Gott geheilt. Und die Göttlichkeit Jesu ist ja sowas von gut bezeugt im Wort, auch im Alten Testament, das er ja dann benutzt. Und das haben die verstanden. Wir haben da ein Problem mit. Wir haben das mehrfach. In Johannes 5 heißt, sie suchten ihn umzubringen, die Juden, da er nicht allein den Sabbat auflöste, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte. Gell? Also sie haben ja dann zum manchmal auch noch gefragt, ja, zeig uns mal deinen Vater. Gell? Und hat er gesagt, wenn er mich kennen würde, dann kenntet ihr auch meinen Vater und so. Also er hat nie eine klare Antwort gegeben, weil die waren wahrscheinlich geistlich so daneben, dass das eh nichts gebracht hätte. Also hat er auch mit Rätseln gesprochen. Oder im Kapitel 10 ist noch ein Vers 33. Da heißt, die Juden antworteten ihm, wegen deiner idealen Werke steinigen wir dich nicht. Also Gutes tun dürfst du, gell? Sondern betreffs der Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Gell? Das gibt's nicht. Es gibt nur einen König, das ist der Cäsar, also der Kaiser. Und Religionsführer, die sich göttlich bezeichnet haben, gibt es ja, gell? Das hat es öfter gegeben. Und sie haben hier Jesus nicht erkannt. Und in unserem Text jetzt in Johannes 19 ist jetzt die Stelle, wo, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Pilatus wieder da rein und raus geht, weil die Juden nicht reingehen wollten, damit sie sich nicht verunreinigen. Sie hatten auch nichts dagegen, Jesus zu ermorden, gell? Das, also Mord verunreinigt nicht, aber ins Prätorium gehen, das verunreinigt. Und jetzt geht der Pilatus wieder rein und sagt Jesus noch einmal, bist du König der Juden und sowas. Und jetzt redet Jesus nicht mehr, jetzt sagt Jesus kein Wort mehr. Und dann sagt er, was ist denn los, ich bin Autorität, du musst mit mir reden und ich kann dich umbringen oder laufen lassen. Ja, ich kann dich an den Pfahl bringen, an das Holz nageln oder ich kann dich freilassen. Diese Autorität habe ich. Und da gibt Jesus wieder eine Antwort und sagt jetzt im Vers 11, Kapitel 19, du hättest keine Autorität gegen mich, ja nicht eine, wenn sie dir nicht von oben her gegeben worden wäre. Deshalb hat der mich dir überliefert, eine größere Verfehlung. Also, du kannst gar nichts machen, wenn Gott das nicht will, gell? Ist die Antwort. Und ich erinnere mich hier an Johannes, den Täufer, ganz am Anfang des Johannesevangeliums haben wir das schon mal gehört. Als Jesus oder seine Lernenden anfingen zu taufen, der Johannes hatte ja Jünger, gell, oder Lernende, und Jesus auch, da gab es so ein Konkurrenzdenken unter den Lernenden, nicht bei Johannes. Und das sagt der Johannes dann, als sie ihn darauf aufmerksam machen, sagt er, ein Mensch vermag nichts zu empfangen, nicht eines, wenn es ihm nicht aus dem Himmel gegeben worden ist. Also wenn der da tauft, Jesus, dann lass ihn das machen. Der könnte das nicht, wenn es Gott ihm nicht gegeben hätte. Gell? Und so siehst du schon, für mich eine ganz einfache Logik hier, auch für uns. Und ich will den Daniel noch zitieren im Daniel Kapitel 2. Da sagt er, Gott ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Also unbesehen, was das für ein Mensch ist, ob der gläubig ist oder nicht gläubig, ob das ein König ist oder ein Bettler, spielt überhaupt keine Rolle. diese Zusammenhänge hier zeigen mir, unabhängig davon, Gott gibt alles. Jetzt könnte wieder einer sagen, ja, dann kann der Verbrecher da draußen ja auch nichts dafür, dass er das macht, weil Gott ihm das gegeben hat. Gell? Das gibt es da die Schlitzohren, die das gleich rumdrehen alles. Und da musst du dann sofort, und das kann ich euch nur empfehlen, musst du sofort sagen, Römer 9, gell? Römer 9, wo Paulus sagt, wer bist du denn, dass du dich erhebst über Gott? Gell? Hat der Töpfer nicht Gewalt über den Ton? Er macht aus dem Ton, was er will. Also wir können darüber nicht urteilen. Und deswegen, Gott gibt auch seinen Feinden die Autorität, das zu machen, wofür er sie bestimmt hat. Das muss uns klar sein. Das sage ich mir jeden Tag und jede Woche und immer wieder, wenn ich im Moment das Chaos sehe, was weltweit ist, unbesät von unserem Land. Gell? Und ich sage mal, wie lange genehmigst du das noch, gell? So, wenn ich nach oben gucke. Und ja, gelegentlich sage ich dann zu dir, gell, ich dürfte mich eigentlich gar nicht aufregen, weil das habe ich am Sonntag gepredigt und jetzt ist mir schon wieder passiert. Gell. Also, ich predige das mir in erster Linie. Gell. Ich weiß, ihr seid alle viel besser. Gell. Ihr regt euch vielleicht gar nicht auf über die Umstände und alles drum und dran. Aber jeder ist halt anders. Und dass der Endzeitherrscher, das wilde Tier am Ende dieses Äons, da heißt es in der Enthüllung, Kapitel 13, Vers 7, auch diese Autorität, das zu machen, was er macht als Weltherrscher, ist ihm gegeben worden. Gell? Ihm wurde gegeben, mit den Heiligen einen Kampf zu machen. Da dürfte sogar gegen uns kämpfen. Gell? Das wurde ihm gegeben vom Himmel, so wie der Johannes schon gesagt hat. Ein Mensch kann nichts machen, wenn es ihm nicht aus dem Himmel gegeben ist. Umkehrschluss, wenn ich das rumdrehe, man kann ja aus Umkehrschlüssen eine Menge lernen, würde also heißen, ich lese Römer 13, 2, weil besser als Paulus kann man das gar nicht sagen, der sagt, wer sich daher der Autorität widersetzt, hat der Anordnung Gottes widerstanden, die aber widerstanden haben, werden sich selbst ein Urteil holen. Also, was gibt es für Autoritäten? Unsere Regierung, dein Arbeitgeber, meistens ein Rentner, gell? Du hast ein Glück. Oder der Lehrer in der Schule, gell? Wenn der Kleine in die Schule kommt, dann hat er einen Lehrer, der muss dann, ist dann seine Autorität. Oder Arbeitgeber oder Hausbesitzer oder was alles noch geben mag. Gell? Also die übergeordnete Autorität. Wer die Autorität, wer sich der Autorität widersetzt, handelt gegen Gott. Als ich das, ich habe ja mal die Kommentare gemacht dazu, Römerbrief, gell. Und als ich in meiner Firma damals, das war im Jahr 2003, rausgeflogen bin, ohne das näher zu erklären, also ich war unschuldig, gell, der Beziehung zumindest teilweise. Und da habe ich gerade danach, habe ich dann Römer 13 vorarbeiten dürfen, gell. Als ich das dann gelesen habe, so Wort für Wort, und mich damit beschäftigt, den Kommentar geschrieben, da habe ich gedacht, das hätte ich ein Jahr eher schon studieren müssen, dann hätte ich in meiner Firma das eine oder andere anders gemacht. Gell? Und so sind wir. Gell? Das haben wir schon immer gewusst. Ich habe Römer 13 schon früher als Zeuge Jehovas gepredigt. Gell? Ich habe das genau gewusst, was da steht. Aber wenn du dann in so einer bestimmten Situation bist, geht das manchmal wieder unter. Also muss man sich das ab und zu sagen. Also hier in unserem Text würde also bedeuten, auch dass Jesus festgenommen wird und hingerichtet, war von Gott bestimmt, die Autoritäten haben es ausgeführt, niemand hat dagegen angehen können, weil die Stunde gekommen war und Jesus das genehmigt hat. Und jetzt wollte Pilatus Jesus freilassen. Was schreien die Juden? Johannes 19, Vers 15. Sie schreien hinweg, hinweg, pfähle ihn an. Oder kreuzigen steht wohl in den meisten Bibeln. Das Wort mag ich nicht, weil es eben nicht da steht. Und daraufhin sagte Pilatus, euren Regenten soll ich anfehlen. Nun antworteten die hohen Priester, das ist ganz interessant, gell? Wir haben keinen Regenten außer dem Kaiser. Wir haben keinen König außer dem Cäsar, gell? Je nach Bibelübersetzung. Also der interessiert uns gar nicht, bringt den um. Unser König, unser Kaiser, unser Regent ist der Kaiser. Und jetzt überliefert Pilatus Jesus den Juden. Und jetzt müssen wir mal lesen, was ein Stück, wie es da weitergeht, ab Vers 17. Da heißt es, und selbst den Pfahl aufnehmend, ging er, nämlich Jesus, hinaus nach dem Ort, genannt des Schädels Ort, welcher hebräisch Golgotha genannt wird, wo sie ihn anfehlten und zwei andere mit ihm, hüben und drüben, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf den Pfahl. Es war aber geschrieben worden, jetzt kommt der Satz, Jesus der Nazaräer, der Regent der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele der Juden, da der Ort, wo Jesus angepfählt wurde, nahe der Stadt war. Und es war geschrieben in Hebräisch, in Römisch und Hellenisch. Ich komme gleich zu dem Zettel, den ich euch da ausgeteilt habe, beziehungsweise die Christa. Und vorher aber noch der wichtige Hinweis, er ging hinaus. Wir finden ja dieses Hinaus auch im Alten Testament. Wir wissen, an Yom Kippur, sogenannter Versöhnungstag, wird meist gesagt, ich komme gleich zu dem Zettel, muss da noch nicht gucken, aber das ist hier jetzt noch wichtig, was vorher kommt. Die alttestamentliche Opfergeschichte ist uns sehr bekannt. Und an Yom Kippur, der Tag der Bedeckung oder Verschirmung, je nach Übersetzung, Kapar, als Bedecken, das war ja der Tag, wo für das ganze Volk die Schuld einmal im Jahr sozusagen bedeckt wurde durch dieses Opfer, hatte Gott so angeordnet. Und die Opfertiere wurde eins geschlachtet, das Blut wurde an den Altar gesprengt. Und der andere Ziegebock, der wurde die Schuld aufgelegt des Volkes und in die Wildnis geschickt. Und dieser Vorgang außerhalb des Lagers, also der Bock hat außerhalb die Verfehlung hinausgetragen, finden wir also hier wieder. Jesus hat außerhalb der Stadt sozusagen das Opfer erbracht, draußen. Und die zweite Parallele, die wir zum Alten Testament finden, Thema heißt heute, alle Schrift wird erfüllt, ist dieses an den Pfahlnageln von Jesus. Und es gab ja im Alten Testament eine Geschichte in 4. Mose 21, wird die berichtet. Da waren die Israeliten auf dem Weg ins Weiße Land und konnten oder durften nicht durch Edom hindurchziehen. Die Edomiter haben das verwehrt. Alte Geschichte, gell? Wollen wir jetzt nicht näher erläutern. Jedenfalls war eine mühsame Wanderung. Und wenn du durch die Wildnis gehst, wer schon mal in Israel war, weiß, wie das ist. Brauchst du viel Wasser. Gell? Also es war sehr mühsam, jetzt haben sie gemurrt. Und jetzt sagt uns der Bericht hier in 4. Mose 21, dass Gott dann Schlangen schickte. Und die Schlangen haben die Leute gebissen, die sind gestorben. Und jetzt schreit das Volk, es heißt im Vers, ab Vers 7, 4. Mose 21, da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, ich lese nach Fleiter, gesündigt haben wir, dass wir geredet haben, wider Jehova und wider dich. Bete ehrfurchtsvoll niedersinken zu Jehova, dass er abwenden wolle, die Schlange, die gegen uns. Und es betete Mose für das Volk. Und jetzt sagt Gott zu ihm, was er machen soll. Gott sagt zu Mose, mache dir eine Feuerschlange. Also im Grunde steht hier Saraf. Saraf heißt eigentlich nur feurig. Das ist wie bei den Seraphim, das sind die feurigen Engel. Saraf heißt feurig, aber der Kontext im nächsten Vers, wirst du gleich hören, wird begründet, warum das Feuer hier heißt, weil die Schlange war aus Kupfer. Viele Übersetzungen schreiben ja Erz oder Bronze, habe ich auch schon gelesen. Bronze gab es noch gar nicht. Also das Hebräische Wort heißt Kupfer an der Stelle. Also mache dir eine Feuerschlange, eine feurige, und tu sie auf eine Stange. Und es geschieht jeder, der gebissen ist und schaut sie an, der bleibt am Leben. Und es machte Mose eine Schlange von Kupfer und brachte sie an auf der Stange. Und es ist Wahrheit, wenn die Schlange jemanden gebissen hat, so blickt er auf die Schlange, die Kupferne, und blieb am Leben. Also hier ist ein interessantes Bild, das Jesus aufgreift. Und der Johannes berichtet uns davon, von der Erhöhung des Christus am Fluchholz auf Golgatha. Weil in Johannes 3, Vers 14 sagt er, so wie Mose in der Wildnis die Schlange erhöhte, also ist es für den Sohn des Menschen nötig, erhöht zu werden. Also eine ganz klare Verbindung zum Alten Testament. So wie das damals gemacht wurde bei Mose, übrigens war das auch nur eine Stange, kein Kreuz. Und es gibt ja mehrere Beweise dafür, dass das eben kein Kreuz war. Es tut mir leid, ich habe nichts dagegen, wer das noch es behalten will, sein Kreuz, ist kein Problem. In der Bibel steht es jedenfalls nicht. Und jetzt, genau wie das damals war, sagt Jesus, ist das jetzt auch mit mir. Gell? Genauso wird das mit mir gemacht. Und jetzt macht der Pilatus, und deswegen habt ihr den Zettel gekriegt, macht der Pilatus ein Schild oben dran an das Holz in drei Sprachen. Gell? Er schreibt hier, da gibt es unterschiedliche, in den Evangelien die Reihenfolge unterschiedlich, Hebräisch, Römisch, Hellenisch. Ich habe hier Hellenisch, Römisch, Hebräisch auf meinem Zettel. Das ist, habt ihr ein? Ja, gut. Das ist also hier jetzt egal, wichtig ist oder was mir hier auffällt, was bedeutsam ist. Der Satz heißt da, Jesus der Nazarener, der Regent der Juden, Deutsch. Griechisch klingt das genauso, oder Hellenisch eigentlich, Bibeln schreiben Griechisch auch gut. Und Römisch ist eigentlich Lateinisch. Gell? In Latein, ihr kennt doch die Schilder an den Altären, überall wo die Kreuze sind, ist da oben noch so eine Tafel dran, oft. Vor allem in katholischen Kirchen, gell? Da steht ein Inri, gell? I-N-R-I. Inri, das ist Lateinisch. Das Lateinische, im Lateinischen wird das J wie ein I geschrieben, gerader Strich. Und Lateinisch heißt, steht da oben dran, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, wenn ich es richtig ausspreche. Bei Jesus, das J ist das I, gell? Das erste I. Das zweite ist ein N, das heißt Nazarenus. Dafür, das R als drittes ist Rex, als König in Lateinisch. Und dann kommt wieder Juden als J mit dem I, also I-N-R-I. Das siehst du überall in Rie. Ich habe noch keine Kirche gesehen, wo es in Hebräisch oder in Hellenisch gestanden hätte. Aber es gibt, glaube ich, im Internet ein Bild davon, wo das angedeutet ist. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Übrigens, das Lesezeichen, was ich euch da hingelegt habe, wo das draufsteht alles, das ist auch im Internet dann verlinkt. Das kannst du dir noch runterladen, falls die Internethörer, die das dann hören, auch mal haben wollen. Direkt hinter dem Vortrag, wo der Titel ist, habe ich eine Grafik verlinkt, sodass man das runterladen kann. Das Interessanteste an dem Schild ist natürlich, dass der hebräische Text für mich, also die letzte Zeile hier auf eurem Zettel, das heißt, im Hebräischen steht dort, als erstes Wort musst du von rechts nach links lesen. Gell? Hebräisch liest man von rechts nach links. Da steht als erstes Jeshua. Jeshua fängt mit Jod an, Hebräisch Jod, zu Deutsch Jod. Und das ist dieses kleine Zeichen da unten, was wie so eine Hand aussieht, so von euch aus. So, gell? Und das ist der erste Buchstabe vom Tetragramm, dem Gottesnamen im Alten Testament. Der Gottesname im Alten Testament, nach unserer Sprache, J-H-W-H, der wird hier abgebildet. Also der erste Buchstabe ist das J, Jeshua. Dann kommt der Artikel und das Hauptwort wird im Hebräischen immer zusammengeschrieben. Das ist also ein Teil, deswegen, das dürfte nicht trennen. Deswegen steht dann als zweites H, Nasri, gell? Ha-Nasri hebräisch heißt der Nazarener. Und dieses He vorne dran, oder Ha in unserer Sprache, ist der zweite Buchstabe vom Gottesnamen. Und dann kommt, das ist auch eine hebräische Eigenart, das Bindewort und der Artikel stehen wieder zusammen beim nächsten Wort. Das heißt, Ha-Melek und der König ist ein Wort im Hebräischen. Gell? Und dieses und ist Waf. Das ist der dritte Buchstabe vom Tetragramm. Und als letztes dann Ha-Yehudim, das heißt der Juden, wieder der Artikel zusammen mit dem Hauptwort, sodass das He als vierter Buchstabe vom Tetragramm deutlich wird. Also J-H-W-H, gell, hat da gestanden, wenn du die Anfangsbuchstaben nur nimmst, an dieser Tafel. Und jetzt sehen wir hier, abgesehen von diesem Effekt, dass der Pilatus als, sagen wir, als Weltmensch, als Ungläubiger hier ein hervorragendes Zeugnis von der Göttlichkeit Jesu gibt, ohne das zu wissen. Und die hohen Priester, die haben das überhaupt nicht gemacht, sondern wir lesen in den Versen 21 bis 22, Johannes 19, lesen wir, die hohen Priester aber der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der Regent der Juden, sondern dass jener sagte, ich bin Regent der Juden. Was antwortet jetzt Pilatus? Denke ich mal, auch ein Adenauer, gell? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, hat er mal gesagt, Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Gell? Also fertig. Würde also heißen, der Pilatus hat hier, es ist ihm von oben gegeben, etwas geschrieben, was er selber nicht geglaubt hat. Dem war das eigentlich egal, da war ja kein Jude, hat gesagt, hier, das ist euer Problem, gell? Ich bin eine weltliche Autorität. Aber sie haben es ja den Römern überlassen, weil das Gesetz auch entsprechend war. Und hier hat er sozusagen unwissend die Göttlichkeit Jesu deutlich gemacht. Er ist der König der Juden oder der Regent der Juden. Und solche Beispiele, dass Weltmenschen oder Propheten oder Ungehorsame oder Verleumder das machen, was Gott will, gell? Da gibt es mehrere Beispiele in der Schrift. Ich möchte an zwei, drei erinnern. Im Alten Testament ist das markanteste sicher der Bileam. Die Geschichte findest du in 4. Mose, Kapitel 22 bis 24. Der sollte Israel verfluchen. Was musste er machen? Gell? Er musste das Volk segnen. Also gegen seinen Willen, gegen seinen Auftrag musste er Israel segnen. Also Gott hat ihm das so verordnet. Oder ich denke an den Neuen Testament, Johannes 11, an den hohen Priester Kaiaphas, der unwissend sozusagen das, was hier auf Golgatha geschah, vorher schon prophezeit hat. Gell? In Kapitel 11, ab Vers 49, da sagt der hohe Priester zu den Juden und zu den Vornehmen der Stadt, ihr nehmt überhaupt nichts wahr und erwägt auch nicht, dass es euch zuträglich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und sich nicht die ganze Nation auflöse. Und jetzt sagt Johannes hier, dies aber sagte er nicht von sich selbst aus, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, prophezeite er, dass Jesus im Begriff war, für die Nation zu sterben und so weiter. Also der hohe Priester hätte nie im Traum daran gedacht, sowas vorherzusagen, sagt mir hier der Johannes, sondern auch das ist ihm gegeben worden. Gell? Er war ja auch ein Ungläubiger, gell? Was die Heilsgeschichte angeht, auch wenn er hoher Priester war. Und sowas gab es schon mal beim Verhör Jesu. Die letzte Zeit des Lebens Jesu auf der Erde, die musst du in allen Evangelien lesen, weil der Johannes ist sehr knapp. Gell? Beim Johannes-Evangelium findest du, er ist sehr kurz geschildert. Ich beziehe mich jetzt hier auf Markus 14, Vers 58. Da ist so eine Begebenheit, wo Jesus verhört wird und die Juden klagen ihn an. Und jetzt benutzen die Juden in ihrer Anklage, sie wollen ihn verleumden, gell? Und weil sie ihn verleumden wollen, benutzen sie jetzt oder sagen sie in ihrer Verleumdung die Wahrheit. Das müssen sie anhören, pass auf. Die Juden klagen Jesus an und sagen im Sanhedrin zu Gerichtssitzenden, wir hörten ihn sagen, ich werde diesen handgemachten Tempel abbrechen und werde 3 Tage hindurch einen anderen, nicht handgemachten, erbauen. Das hat er nie gesagt. Das hat Jesus nie gesagt. Wenn du nachliest, was er wirklich gesagt hat, er hat gesagt, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und jetzt machen die falschen Zeugen vor Gericht daraus die Wahrheit. Gell? Er hat nicht von dem steinernen Tempel geredet, sondern von dem nicht handgemachten, von seinem Leib, gell? Von der Ekklesia in Haupt und Gliedern. Und die haben überhaupt nicht gewusst, was sie da erzählen. Und so siehst du, dass immer wieder auch die Prophetie von Leuten kommt, die gar nicht wissen, was sie sagen. Das heißt, Gott gibt ihnen das, was sie sagen sollen, ins Herz und sie machen es dann. Ich finde das hervorragend. Gell? Und jetzt brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn der oder die oder das auch in der Welt macht oder nicht macht, weil Gott die Heilsgeschichte steuert bis zum Ende. Also jeder Schritt, den auch ein Politiker macht, der uns vielleicht nicht gefällt, dient diesem Heilsziel. Und jetzt rege ich mich auf. Gell? Ja, ich möchte es nur noch mal betonen, weil es gibt auch Pastoren, die gegen die Regierung predigen. Auch wenn ich die Regierung nicht mag, gell, ist es nicht meine Aufgabe, dagegen zu predigen, sondern ich muss darauf hinweisen, mir gefällt das nicht, aber Gott hat es so geordnet, also muss ich mal abwarten, was er damit vorhat. Mit Sicherheit kommt er seinem Ziel ein Stück näher. So, wie geht es weiter in der Geschichte? Unser Thema nochmal, die Schrift wird erfüllt. Da heißt es jetzt ab 24. Daher sagten sie zueinander, also Jesus war an das Holz genagelt und jetzt die Soldaten haben jetzt davor gestanden und jetzt sagten sie zueinander, wir sollten sein Gewand nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein wird, auf das die Schrift vollständig erfüllt wird. Und jetzt sagten sie, jetzt sagt die Schrift, sie verteilten meine Obergewänder für sich selber und über mein Gewand warfen sie das los. Es ist also Psalm 22, was hier zitiert wird. Und genau das haben die Soldaten gemacht. In dem Psalm 22 heißt es, sie teilten sich meine Kleider über mein Gewand, lassen sie fallen das los nach Buche Rosenzweig. Also die Schrift hat sich auch hier erfüllt. Gell? Es war ein ganz kostbares Gewand, es war auf ein Stück gewebt und das wollte man nicht kaputt machen. Und es waren vier Soldaten, die dann gewürfelt haben, wem das denn gehört. Also die Schrift bezeugt alles. Und genau das hat Jesus den Juden vorher schon gesagt. Wir haben im Kapitel 5 davon gelesen. Die Schriften sind es, die mich betreffen, bezeugen. Und so kannst du alles und immer wieder sehen, dass es sich erfüllt. Er sagt, während er an dem Holz hing, mich dürstet, da haben wir die Erfüllung wieder Psalm 22, 15 und 16. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, meine Gebeine haben sich zertrennt und so weiter. Also, und ganz am Ende, wo wir lesen, wo Jesus sagt, es ist vollendigt worden, oder wie die meisten Bibeln schreiben, es ist vollbracht. Und das Haupt neigend übergab er seinen Geist, Vers 30, da lesen wir, oder daraus schließen wir, dass er sein Haupt neigt und seinen Geist übergibt, dass er seinen Todeszeitpunkt selbst festgelegt hat. Kannst du daraus schließen. Und deswegen, alles, was Jesus gemacht hat bis zum Ende, ist prophetisch festgelegt gewesen. Jeder Zeitpunkt, jede Handlung, alles, was man mit ihm machte, war schon vorhergesagt. Und der tiefere Sinn von dem Ganzen wird ja im Hebräerbrief nochmal betont. Ich will mal zwei Verse lesen aus Kapitel 2, Vers 14 und 15. Diesen Umstand betreffend, da sagt er, weil nun die Kinder des Blutes und Fleisches Anteil gehabt haben, hat auch er ebenso an denselben mitgehabt. Warum? Auf dass er durch den Tod den unwirksam mache, der die Haltekraft des Todes hat. Das ist der Teufel. Und jetzt kommt das Größte, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Sklaverei verfallen waren. Gibt es jemanden, der nicht dem Tod verfallen ist, solange wie es Menschen gibt? Gell? Also wir sind alle gestorben. Ich habe noch keinen getroffen, der seit Adam leben geblieben wäre. Gell? Also alle, gell? Ich habe es mir extra groß gedruckt hier. Sein Tod hat bewirkt, dass der Tod für alle unwirksam gemacht ist. Selbst für die, die es noch nicht glauben, das dürfen sie noch lernen. Gell? So, und was gibt es noch für Erfüllung hier bis während seines Sterbens? Der Bericht sagt uns, seine Beine wurden nicht gebrochen, er wurde durchstochen. Die haben doch die beiden links und rechts, denen haben sie die Beine gebrochen, gell, die da hingen, weil die waren eben noch nicht gestorben. Und als sie zu Jesus kamen, der war schon gestorben, heißt der Bericht. Und da haben sie seine Beine nicht gebrochen. Und was sagt der Psalm 34? Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wurde zerbrochen. Gell. Und auch das ist vorhergesagt worden. Und die Spezialisten, die jetzt behaupten, auch wie Jesaja schreibt, sie werden auf mich blicken und den sie durchbohrt haben, weil er durchbohrt worden ist, ist alles vorhergesagt worden. Und die Experten, die jetzt behaupten, ja, das ist im Nachhinein geschrieben worden oder das ist so gemacht worden, damit es zum Alten Testament passt, gell, da kann ich mir nur geistigerweise einen Kopf greifen. Gell. Wenn du da am Holz hängst, kannst du da beeinflussen, ob man dir die Beine bricht oder nicht. Oder dann einer dir in die Seite sticht, oder was noch schöner kommt dann bei der Beerdigung. Es war aber dort an dem Ort, wo er angepfahlt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gedächtnisgruft, in welche aber noch nie, ja nicht einer gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Vorbereitungstages der Juden, da die Gedächtnisgruft nahe war. Und jetzt sagt die Prophetie, wer das gemacht hat. Das war ein reicher Mensch von Arimathea mit Namen Josef. Und was lese ich in der Prophetie? Man gab ihm bei den Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Hat er sich das auch noch ausgesucht, gell? Also hat er den Reichen bestellt, dass er hier vorher vielleicht schon geschrieben, gell, sterb demnächst, möchte bei dir begraben sein. Also das ist doch blanker Unsinn. Also alle Prophetie hat sich erfüllt und das finde ich großartig. Und deswegen bleibt uns hier nur der Schluss. Unser Thema ist ja, alle Schrift wird erfüllt. Gott ist treu, gell? Er macht es genauso, wie er es festgelegt hat. Und da können wir uns drauf verlassen. Auch die Endzeitprophetie wird genauso ablaufen, wie er das gewollt hat. Und deswegen nochmal der Zuspruch, den Jesus uns gegeben hat, im Kapitel 14 schon, hat Johannes das aufgeschrieben. Euer Herz werde nicht erregt. Was regst du dich auf? Die Heilsgeschichte Gottes wird erfüllt. Oder was Johannes im Kapitel 5 schrieb, weil alles das, was aus Gott geworden ist, den Kosmos besiegt hat. Und dies ist der Sieg, der den Kosmos besiegt hat, unser Glaube. Bist du ein Teil von Christus, bist du aus Gott, hast du den Kosmos besiegt. Und wer aber ist der, der den Kosmos besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Glaubst du das? Also, hast du den Kosmos besiegt. Und das finde ich großartig, gell? Jetzt kann ich nur noch Amen sagen.